Ihr Lieben, das Leben ist so gut, oder? Wer von euch glaubt denn das, was wir gesungen haben, dass für Gott nichts unmöglich ist? Und wer hat so seine Zweifel da drin? So ganz ehrlich. Ich finde es gut, dass man ehrlich ist. Das ist immer der erste Schritt, dass Gott ein Wunder wirken kann da drin und Gott was Neues schaffen kann. Aber manchmal ist der Zustand, was wir glauben, wie wir glauben, hat das mit unserer Seele, mit dem Zustand unserer Seele zu tun. Und ich möchte heute ein bisschen da einsteigen, nämlich mit dem Thema Stärke deinen Geist. Und ich glaube, manche von euch sind heute hier, weil sie genau das brauchen. Und ich glaube, dass Gott wirklich heute was freisetzen möchte, heute in unserer Mitte und uns neu beleben möchte von innen heraus. Ich möchte mal eine Frage stellen, damit wir das überhaupt verstehen, warum wir unseren Geist stärken sollen, möchte ich euch mal ein bisschen ein paar Szenarien reinführen. Wer von euch hatte schon mal einen schlechten Tag? Also ich kenne sowas nicht. Also eigentlich zu genügen, oder? Wir haben öfters einen schlechten Tag. Das Problem ist nicht, dass wir einen schlechten Tag haben. Hey, das ist auch nicht das Ende der Welt, sondern oft ist es aber dann so, gerade für die, die Familien haben, der Partner geht zur Arbeit oder beide, wie auch immer, und dann hat man einen schlechten Tag, dann hat man was gehört oder keine Ahnung, alles scheint irgendwie so den Bach runterzugehen. Dann kommt man nach Hause und dann ist man so innerlich so aufgewühlt. Und wer kriegt das alles ab? Die Kinder, meine Kinder kennen das. Meine Frau kennt das. Und sie kriegen alles ab, obwohl sie gar nichts dafür können, dass ich einen schlechten Tag hatte. Und am Ende des Tages bleibt es nur zu sagen, Schatz, es tut mir so leid. Kinder, kommt mal her. Ja, dann müssen wir uns entschuldigen. Und ich glaube aber, dass vom Wort Gottes her, von dieser Beziehung zu Gott, dass wir in der Lage sein können, über uns hinaus zu wachsen, dass wir Overcomers sind, dass wir Überwinder sind. Ja, wie es in Römer 8 steht. Oder vielleicht stehst du vor einer Entscheidung in deinem Leben. Gerade so die junge Generation ist gerade dabei zu fragen, was mache ich jetzt nach dem Abi, wie geht's weiter nach meiner Auszeit, die ich nach der Schule hatte und so weiter. Herr, was soll ich tun? Soll ich nach links gehen oder nach rechts gehen? Und dann stehst du da und dann plötzlich fängst du an zu grübeln. Bin ich das jetzt, der gerade redet, oder ist Gott, der zu mir redet? Ist es meine Seele, die gerade zu mir spricht, oder ist es doch er? Und dann kommt man so ein bisschen ins Zweifeln und man weiß nicht so richtig. Und eigentlich wünscht man sich so richtig Klarheit und dass du Gott so richtig hören kannst, oder? Ich kann euch was verraten. Diese Fähigkeit haben wir als Kinder Gottes, denn Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Ich komme noch ein bisschen dazu, gleich. Die nächste Situation, dir geht es gut, aber da gibt es so den einen Bereich in deinem Leben, so die Achillesferse deines Lebens. Du hast zwar einen guten Tag, aber dann kommt jemand, vielleicht jemand, den du so sehr liebst, und sagt dir einen Satz oder ein Wort und plötzlich fängt das in dir an zu brodeln und du kommst da nicht weg und deine Seele beginnt das mit deinen Emotionen so zu kanalisieren, dass du richtig platt auf dem Boden bist und du kommst in so eine Abwärtsspirale rein, was deine Gefühle angeht. Und du würdest dir zwar wünschen, dass diese Dinge dein Leben nicht mehr berühren, dass sie zur Vergangenheit gehören in deinem Leben, aber dieser Bereich in deinem Leben ist so wie so ein Knopf, den man drückt. Und wenn man den drückt, dann geht es den Bach runter. Kennt ihr das? Und das ist ganz egal, wie oft du schon versucht hast zu überwinden oder zu vergessen. Oder vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du eine Ermutigung brauchst. Wer braucht Ermutigung? Und wie viele Leute habt ihr schon angerufen, Ermutigung zu bekommen? Eure besten Freunde oder sowas. Und keiner ist rangegangen. Kennt ihr das? Die waren dann alle offline, nicht auf Facebook zu sehen, nicht auf Twitter und nicht auf WhatsApp und so weiter. Und du hast sie nicht erreicht. Und dann kommt der Punkt, wo du dann merkst, eigentlich würde ich mich gerne selbst aus dieser Situation jetzt rausholen. Geht das überhaupt? Ja, es geht. All diese Szenarien, einen schlechten Tag zu haben, einen gewissen Bereich in deinem Leben zu haben, das dich immer wieder runterzieht, oder einfach, dass du dich einsam fühlst und Ermutigung brauchst, all diese Dinge geschehen, aber sie sollten nicht unser Leben bedrohen oder beherrschen. Du wirst zwar immer diesen einen Moment haben in deinem Leben, in dem alles so ziemlich drunter und drüber geht, Aber der Schlüssel ist in dem Ganzen, diesen Moment nicht in eine Season zu verwandeln. Kennt ihr das? Man ist dann plötzlich drin in einem Moment. Ach ja, und dann geht man und am nächsten Tag wieder. Ach ja, damals und vorgestern und übervorgestern. Ja, ich komme da nicht raus. Ja, nein. Kennt ihr das? Ja, ne? Also ich kenne das von meiner Vergangenheit zumindest. Und manchmal erwische ich mich auch wieder da drin, wo ich dann ganz bewusst meiner Seele zusprechen muss, jetzt hör auf mit dem Quatsch. Tja, weißt du, du kannst einen schlechten Tag haben, in dem du dich wie ein Käfig fühlst und alle Leute kommen auf dich zu und du wirst richtig bedrängt von ihnen oder von Umständen, aber du solltest niemals in diesem Käfig Zelte aufschlagen. Es ist normal, dass wir Menschen Höhen und Tiefen haben, aber es ist nicht normal, dass wir als Gläubige, die wir mit Christus unterwegs sind, beständig in diesem Chaos leben. Das ist nicht das Leben, was Gott für uns hat. Wisst ihr, das größte Gut, was wir haben als Nachfolger Jesu, ist, dass der, der in mir ist, stärker ist, er ist größer. Und wer ist in uns? Der Heilige Geist. Er lebt in uns und wir haben durch ihn die Fähigkeit bekommen, zu wachsen und über den Umständen hinaus uns zu stellen. Oder uns über die Umstände zu stellen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Geist stärken, dass wir das lernen in unserem Leben. Wer von euch weiß, dass wir Menschen aus Leib, Seele und Geist bestehen? Ich meine, der Simon hat das letztes Jahr gepredigt in der Gemeinde, ganz schön mit ganz vielen Figürchen. Und die habe ich heute leider nicht dabei. Und der Körper, der Simon hat es ganz gut erklärt, das will ich auch nicht wiederholen. Ich möchte es nur mal kurz anreißen. Der Körper, das ist so ein Bereich, da möchte ich mich jetzt gar nicht so drin beschäftigen. Denn egal, wie viel Beauty wir uns auftragen, wie viel Botox wir da reinspritzen oder sowas. Hey, wenn du 30 bist, ab dann heißt es biologisch, geht's runter, nämlich Richtung Erde. Das ist die einzige Richtung, wo dein Körper geht. Okay? Und es ist sehr vielfältig. Dein Geist ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden. So lesen wir es im Wort Gottes. Und wenn du wiedergeboren bist, dann ist dieser Part deines Lebens, deines Menschseins, der von der Finsternis zum Licht kommt und der vom Tod zum Leben überführt worden ist, oder der vom Tod zum Leben kam. Gott ist ein Gott des Lebens, sein Geist ist Leben und sein Geist regiert in uns und er belebt unseren Geist. Okay? Darin sind wir im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Und dann haben wir noch die Seele, also Körper, Seele und Geist. Und die Seele, da sind unsere Emotionen, da sind unsere also Gefühle, da sind unser Wille, unsere Gedanken verankert, okay? Wenn der Geist erneuert worden ist, in Christus, eine neue Schöpfung, neue Kreatur und so weiter, dann ist die Seele in einem konstanten Prozess dieser Erneuerung drin. Denn all die schlechten Gedanken, die wir so hatten, all die Verletzungen, die wir mit uns tragen oder getragen haben, all diese schrägen Charaktereigenschaften unseres Lebens, die in unserer Seele verankert sind, sind ja nicht weg, als du dich für Jesus entschieden hast, oder? Also ich weiß noch, ich war noch krank, als ich mich für Jesus entschieden habe. Ich hatte ganz viele Dinge in meinem Leben, die aufzuarbeiten sind. Die sind nicht einfach verschwunden dadurch. Deshalb ist es wichtig, dass du deine Seele mit auf einen Spaziergang mitnimmst, auf eine Reise. Deine Gedanken, dein Wille und deine Gefühle, nämlich in diese Reise der Jüngerschaft oder der Heiligung. Und diesen Prozess des Wachstums, wo wir reifen und wo wir frei werden in Christus. Und das ist da, wo Gott an uns arbeitet und uns feilt und an uns schleift. Und das ist ein toller Prozess. Manchmal ein ganz schmerzhafter Prozess. Aber wenn wir da durchgehen, dann beginnst du durchzuatmen. Und das ist etwas, was ich sehr genieße. Mein Vater spricht immer von Knoten des Lebens. Wenn gewisse Knoten in meinem Leben geplatzt sind, plötzlich wurde ich freier, ich wurde entspannter und ich konnte das tun, was Gott eigentlich für mein Leben vorgesehen hatte. Wisst ihr, unsere Seele ist nicht böse, sondern sie ist einfach seelisch. Wenn du einen guten Tag hast, dann geht es deiner Seele gut, oder? Und wenn du einen schlechten Tag hast, dann? Das war ein Tag. War nicht gut. Deine Seele geht schlecht. Wenn wir den Menschen anschauen, dann sehen wir, dass der Geist und die Seele in einem ständigen Prozess drin sind, wo sie einfach gucken, hey, wer ist der Stärkere da drin? Paulus beschreibt das mit diesem Römer 7, wo er sagt, hey, das, was ich tun will, tue ich nicht und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und dann später sagt er, ja, die Sünde herrscht in mir. Das ist dieser Kampf, den wir haben. Und in diesem Kampf wird der Größere immer siegen. Und er wird entscheiden, ob du den Sturm überstehst oder ob du im Sturm untergehst. Wir können auch sagen, das, was du fütterst, das wird wachsen. Und das, was du verhungern lässt, das wird eingehen. Und das, was ich manchmal erlebe, ist, und in den Gesprächen, aber auch in unserer christlichen Landschaft hier im Main-Taunus-Kreis ist, dass wir viel zu viel unsere Seele füttern, anstatt unseren Geist. Wer kennt das? Wie viel Zeit verbringen wir zum Beispiel? Ist einfach nur ein Beispiel, aber es ist ein aktuelles Beispiel. Es ist unsere Realität heute. Wie viel Zeit verbringen wir damit? Und wie viel Zeit verbringen wir mit dem Wort Gottes? Ja, aber die Bibel-App. Und dann kommt dann die SMS, Twitter und Facebook und alles dazwischen, zwischen jedem Bibelvers. Herr, ich muss mal einen kurzen Break machen. Ich brauche gerade ein bisschen Werbung. Ja? Und jetzt kannst du weiterreden. Kennt ihr das? Wir sind so abgelenkt und wir füttern unsere Seele ohne Ende, aber wir investieren so wenig in unserem Geist. Wisst ihr, ein seelischer Christ ist kein böser Christ. Das möchte ich einfach mal so hinlegen. Ja? Er ist aber einfach nur seelisch. Er ist geleitet von seinen Emotionen, von seinen Gefühlen, von seinen Willen und so weiter, von seinen Gedanken. Aber das Schöne ist, dass obwohl die Seele versucht, dich zu beherrschen und dich voranzukriegen und den Volumen zu bekommen in deinem Leben, es ist dein Geist, der Gott liebt. Dein Geist ist sozusagen dein wahres Ich. Das ist das, was du eigentlich füttern solltest in deinem Leben, was ich füttern muss in meinem Leben. Dein Geist ist dein ewiges Ich. Alles andere ist irgendwann nicht mehr da. Aber dein Geist bleibt bestehen, er wird in der Ewigkeit bei Jesus sein. Und er ist der, der die Kraft gibt, zu bestehen und zu überwinden in dieser Welt, weil sein Geist in uns mit unserem Geist kommuniziert und uns darin stärkt. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Geist stärken. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott das heute etwas, dass Gott was freisetzen möchte in dieser geistlichen Dimension, in unserem Geist. Dass er deine Stärkung reingeben möchte, dass er da, wo wir trocken sind, da, wo es unterernährt ist, dass Gott ja einfach was Neues freisetzen möchte, dass wir beginnen, wieder durchzuatmen, dass bestimmte Blockaden fallen an diesem Morgen und dass du beginnst, wieder Gott zu sehen. Und vielleicht hier und da die Prioritäten in deinem Leben neu zu ordnen. Und das kann von Arbeit sein, das kann von Familie sein, das kann von in den ganzen gesellschaftlichen Komplex, wo wir sind, wo wir so viel Zeit manchmal investieren, wo wir einfach gar nicht gefragt haben, Gott, ist es eigentlich das, was du für mich hast? Oder tue ich das nur, weil ich nichts anderes zu tun habe oder weil vielleicht alles ein bisschen knapp ist? Aber dieses Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden, auch die Versorgung und all diese Sachen. Ihr Lieben, das ist ein Vertrauensprinzip. Und das müssen wir nähren, unserem Geist, dass er da drin stärkt und dass das Wort Gottes in uns lebendig wird. Aber ich komme gleich nochmal dazu. Aber Gott möchte was freisetzen in deinem Leben diesen Morgen, da bin ich ganz sicher. Denn von diesen drei, Leib, Seele und Geist, du bist am meisten Geist als alles andere von dem anderen. Als das, was die anderen sind. Also von den dreien bist du am meisten Geist, sozusagen. Ja? Und das ist das, was wir nähren müssen. Wir haben zwar eine Seele und wir leben zwar einen temporären Körper, aber das ist vergänglich. Das, was im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist, ist unser Geist. Und das muss genährt werden. Stell dir mal folgendes Gespräch vor. Der Geist blickt zur Seele rüber. Hey Seele, lobe den Herrn, meine Seele. Hör doch auf, so depressiv zu sein. Warum bist du so down? Hey, steh doch endlich auf und preise dem Herrn. Und dann kommt die Seele zum Geist. Geist, du hast mir nichts zu sagen. Ich weiß schon, was ich will. Also hör auf mit deinem Gequatsch und lass mich in Ruhe. Aber Seele, was machst du denn da? Du musst auf Gott blicken. Geist, wer ist der Stärkere hier? Hm? Und so oft verhält sich das in unserem Körper, in unserem Leben, meine ich. Dass wir manche Dinge zwar tun wollen, aber wir schaffen es nicht, weil unser Geist der Stärkere ist. Ja, meine ich ja, unsere Seele stärker ist. Danke. Ich wollte nur gucken, ob ihr zuhört. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Eigentlich hattet ihr euch vorgenommen zu fasten. Eigentlich hattet ihr euch vorgenommen, heute das komplette Johannesevangelium zu lesen. Naja, oder vielleicht ein Kapitel. Und dann kommt die Seele, du, ich habe meinen Tag schon geplant, also Netflix, ne, um 9 Uhr morgens, mal gucken, was da kommt. Und danach muss ich noch das und das tun, und dann kommt die Arbeit und dann abends, naja, da bin ich müde. Tut mir leid, das müssen wir auf morgen verschieben. Das ist die Realität von vielen, vielen Menschen. Und es ist gar nicht um zu verdammen, es geht nur darum, um einfach mal ein bisschen zu gucken, hey, wo stehe ich eigentlich in meiner Beziehung zu Gott? Wen ernähre ich denn eigentlich wirklich, wenn ich ehrlich mit mir selber bin? Und wenn du denkst, dass dieses Gespräch zwischen Geist und Seele etwas schizophren klingt, dann kann ich dir so ein bisschen recht geben. Ja, das klingt für Außenstehende komisch, aber nicht für die Bibel. Die Bibel ist da ganz klar drin. Da sehen wir das immer und immer wieder. Und ich möchte euch durch ein paar Passagen führen, bevor ich dann zu zwei praktischen Anwendungen komme. Im Psalm 43, Vers 5, da heißt es, was bist du verwirrt, so verwirrt meine Seele, was stöhnst du in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt, meinen Gott. Oder wie es im Schlachter heißt, was betrübst du dich, meine Seele? Du bist so unruhig in mir und ich glaube, wir kennen diesen Moment des Unruhigseins, oder? Wenn die Finanzen nicht stimmen, wenn die Pläne nicht so richtig hinhauen, wie wir sie wollen. Aber dann heißt es, harre auf Gott, bleibe dran an ihn. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Gott ist ein Gott, der beschenkt, der Leben schenkt. Aber es ist wichtig, dass wir zu ihm kommen und auch unsere Seele ansprechen. Seele, was ist los mit dir? Schaue endlich auf ihn, hoffe auf ihn, bleibe dran an ihm, an Gott. Denn er wird dich beschenken. Der Geist dieses Psalmisten redet zu seiner Seele. Und ich glaube, dass wir das viel mehr tun sollten in so einem Alltag. Im Psalm 103, das haben wir heute schon gelesen oder gehört. Lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich glaube, dass es etwas ist, was wir uns immer wieder zurufen dürfen, unserer Seele. Seele, steh jetzt auf und lobe den Herrn und vergiss nicht, er hat schon Gutes getan in deinem Leben und er wird es wieder und immer wieder tun. Amen. Ich glaube, dass David ein Mann war nach dem Herzen Gottes war, nicht weil er ein toller Lobpreiser war. Ich glaube eher, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, weil er mitten in seiner schwierigsten Umständen er seine Seele gelernt hat zu ermahnen, ihr zuzusprechen, sie aufzurichten in Jesu Namen. Im Psalm 34, die Verse 2 und 3, das ist eine interessante Begebenheit. David war gerade auf der Flucht vom König Saul. Saul wollte ihn töten, obwohl er Schwiegersohn und der Beste seiner Armee ist und so weiter. Er war der beste Soldat, den er hatte. Und Saul wollte ihn aber umbringen, weil er hörte, hey, der David will nur den Thron, der will mich umbringen und keine Ahnung was alles. Und in einer Situation ging David sogar zu den Feinden, zu den Philistern und suchte Zuflucht. Und als er dann dort ankam, fingen die Leute an zu murren, hey, das ist doch der, der Goliath besiegt hat und so weiter. Er bringt nichts Gutes. Und er hat dann dieses Murren gehört, wahrgenommen und hat gesagt, okay, hier kann ich nicht bleiben. Und bevor er zum König gerufen worden ist von den Philistern, hat er angefangen, verrückt zu spielen. Und dann hat er Speichel aus dem Mund rauskommen lassen. Keine Ahnung, hat angefangen, in Wänden voll zu kritzeln. Und dann hat der König gesagt, was will der Mann hier? Ja, der will dich suchen. Schaff den fort von hier, denn verrückt habe ich schon genug in dieser Stadt, hat er gesagt, der König. Und somit wurde David rausgeschickt, obwohl er eigentlich Zuflucht suchte, weil sein eigener König hat ihn verfolgt. Eigentlich müsste hier ein komplett depressiver Psalm entstehen. Ach Herr, das ist alles so ungerecht. Aber nein, wie fängt er diesen Psalm an? Er sagt, ich will dem Herrn preisen alle Zeit. Und sein Lob soll immer in meinen Munden sein. Und dann spricht er wieder zu seiner Seele. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Inmitten diesen schlechten Tag in seinem Leben zeigt er die Fähigkeit, zu seiner Seele zu sprechen. Im Psalm 63, also 6,3, 63, ne? Ja, genau. Da befand sich David in der Wüste von Juda. Wisst ihr, was Juda bedeutet? Lobpreis, genau. Wenn die Lobpreissänger das nicht wüssten, dann hätten wir ein Seminar machen müssen. Also es bedeutet Lobpreis, Lob. Wart ihr schon mal in einer Wüste des Lobes, des Lobpreises? Ich kenne solche Momente in meinem Leben. Du stehst dann da, selbst manchmal im Gottesdienst, und dann fragst du dich, was mache ich hier? Und dann stehst du da, ach Herr, lass den Lobpreis vorübergehen, die Predigt, und lass mich nach Hause gehen. Das ist alles so trocken in dir. Und das, was du manchmal singst, ist so, das ist so wie es Staub, der aus deinem Mund kommt. Es hat kein Leben. Es ist trocken. David war an so einem Platz. Aber anstatt seine Arme zu kreuzen, sagte er, O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele, Herr, meine Seele, siehst du sie? Sie dürstet nach dir. Und mein Fleisch schmachtet nach dir. In einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Wer kennt dieses Gefühl von so einem Herzen? Ich kenne das. Und das ist nicht gut. Du läufst deinen Alltag herum und du sehnst dich nach Gott, aber du hast keine Ahnung, wie das geht, weil deine Seele so schwach ist, dein Geist ist so schwach, beziehungsweise. Und du sagst, Gott, ich bin so durstig. Weil wir manchmal in so starken Geschäftigkeit hineinkommen in unserem Alltag. Und dann rennen wir zum Gottesdienst und plötzlich kommt ein kleines Wort und dann, ich kann aufatmen. Aber das ist so wie so ein Tropfen mitten in der heißen Wüste und kaum ist es Abend geworden, du schließt deine Augen, nächsten Morgen wachst du auf, ist nichts mehr vorhanden. Ihr Lieben, stärkt euren Geist. David hatte was Besonderes an sich. Statt niedergeknickt zu bleiben, konnte er in den Situationen seines Lebens, seiner Seele Mut, Kraft und Leben zusprechen. Auf meine Seele und preise dem Herrn. Und noch eine Geschichte aus dem 1. Samuel 30, Vers 6. Das ist ein toller Bibelvers. Da heißt es, und David, der nächste Folie, genau. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Der Kontext ist nämlich, er ist immer noch auf der Flucht und um ihn waren versammelt ca. 400 Mann, die wirklich durchbrochen waren, die wirklich kaputt waren. Und David baute sie wieder auf zu einer Armee, aber ihre Familien waren noch in der Stadt. Und dann kam der Feind und hat dann diese Stadt quasi in Schutt und Asche gepackt. Und er hat die ganzen Frauen, die Kinder, alle mitgenommen, die Gefangenschaft. Und als David diese Stadt besuchte mit seinen 400 Männern, oder 600 waren es dann zu dem Zeitpunkt schon, die waren so bitterlich enttäuscht, du willst nach Hause, deine Frauen und Kinder, und da ist keiner mehr da, dein Haus brennt. Und das Volk, diese Soldaten herum, die waren innerlich so kaputt und so verletzt und so voller Bitterkeit. Sie waren so seelisch, ihr Geist war nicht stark, dass sie gesagt haben, hey, lasst uns den König David steinigen, weil er ist kein guter Leiter. Komm, wir verlassen die Gemeinde, wir verlassen diese Versammlung, wir suchen uns was Neues. Das taugt dir alles nichts. Sie haben seelische Entscheidungen getroffen und seelische Entscheidungen beruhen auf Umstände. Sie haben nicht gesteinigt. Aber ihre Seele war ziemlich durcheinander, voller Bitterkeit. Ihr Geist war so schwach, dass sie nicht in der Lage waren zu sagen, hey Seele, hör auf, so ein Durcheinander zu machen in meinem Leben, denn Gott ist immer noch derselbe. Und David, interessant ist, dass diese 400, 600 Männer, die waren in diesem Zustand, aber David war ja in der gleichen Situation. Was macht David? Er steht da und er sagt, oder da steht da, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was tat David? Nochmal, was hat er getan? Er stärkte sich in dem Herrn. Da steht nicht, seine Frau hat ihn gestärkt. Weißt du, die zwei Frauen, die da gelebt haben, die zwei Frauen von David, die haben ja auch in dieser Stadt gelebt und sie wurden auch entführt oder verschleppt. David war genauso betroffen. Er stärkte sich in dem Herrn. Und das heißt nicht, seine Frau hat ihn gestärkt oder der Pastor hat ihn gestärkt oder der Leiter von der Gruppe hat ihn gestärkt oder die Gemeinde hat ihn gestärkt. Nein, er stärkte sich in dem Herrn. Sodass er in seiner Seele etwas aufbrach und aufstieg und er seiner Seele zusprach, ich werde nicht aufgeben. Ich bleibe stehen in dem Herrn und schaue auf ihn, auf das, was er vorhat. Wisst ihr, David stand in sich selber sehr stark da, weil er gestärkt worden ist in seinem Geist. Und er stand da, um die Wendung zu sehen, die in seinem Leben kam. Denn ein paar Kapitel später, da wurde er zum König gekrönt. Die Fähigkeit, dass du dich selbst stärken kannst in Herrn, ist sehr wahrscheinlich der Schlüssel für deine Beförderung in deinem Leben. Und das meine ich sehr weit gedacht. In deinem geistlichen Leben, dass du da vorankommst, dass neue Tiefe da entsteht, eine Stabilität in deinem Leben, aber auch in deinem sozialen Umfeld, in deiner Firma oder so weiter. Menschen, die stark sind im Geist. Leute, das bleibt nicht nur bei dir, sondern du hast Einfluss in dieser Welt. Wir werden gleich noch ein paar Verse dazu sehen. Gott schenkt Erfolg. Und er möchte, dass du Erfolg hast in deinem Leben, weil er der Herr ist in deinem Leben. Er möchte dich aufrichten und so weiter. Ich möchte euch zwei Dinge mitgeben an diesem Morgen, sodass wir das üben können in unserem Alltag. Wie kann ich also meinen Geist stärken, sodass mein Geist eine Stimme bekommt, das in der Lage ist, meine Seele zu beeinflussen, ihr zuzusprechen? Der erste Punkt ist ein ganz einfacher Punkt. Es sind eigentlich zwei ganz einfache Punkte. Der erste Punkt ist, meditiere im Wort. Ja, Andi, das weiß ich doch schon alles. Aber ich habe gesagt, meditiere im Wort und nicht lese die Bibel. Wer von euch liest die Bibel? Aha. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch meditiert wirklich im Wort? Das sind schon ein paar Hände weniger. Wisst ihr, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Lesen der Bibel? Ich kann sie von Genesis bis Offenbarung durchlesen, aber es bleibt nichts hängen. Ich weiß zwar geschichtlich die Zusammenhänge oder sowas, aber es in meinem Leben steht keine Frucht, es belebt mich nicht, es baut mich nicht auf. Aber wenn es drauf ankommt, weiß ich, ja, das hat Jesus mal gesagt, ne, ich bin das Leben, die Wahrheit, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Aber was bedeutet das? Oder der Herr ist mein Hirte. Wir lesen diesen Psalm so oft, wenn wir Schwierigkeiten haben, aber wir haben manchmal oft gar nicht so wirklich reflektiert. Was bedeutet das denn eigentlich, dieser Psalm? Reflektieren oder meditieren, in Deutschland heißt es sinnen oder nachsinnen. Das ist so wie, kennt ihr eine Kuh? Habt ihr schon mal Kühe gesehen? Also ja, ich liebe Kühe. Sie haben so eine gewisse Fähigkeit, dass wenn sie etwas gegessen haben, dann schlucken sie es runter. Und wenn sie wieder Hunger haben, holen sie es gerade mal wieder hoch und dann essen sie es wieder. Und das tun sie ein paar Mal. Und so ungefähr ist es mit dem Wort Gottes. So ungefähr ist es dieses Meditieren, dass wir lernen, einen Text zu nehmen, eine Passage aus der Bibel. Und manchmal reichen auch ein, zwei Bibelverse. Du musst keine zwei, drei Kapitel am Tag lesen, wenn dir das nicht weiterbringt. Aber wenn dir ein, zwei Verse weiterbringen, dann nimm sie, schreib sie auf, nimm sie zur Arbeit, zur Schule oder wo auch immer du hingehst. Und dann fang nachzusehen, der Herr ist mein Hirte. Okay, was bedeutet Hirte? Hirte ist jemand, der uns der versorgt, der behütet und der leitet. Herr, du bist all das für mich. Was bedeutet Gott versorgt mich? Was steckt dahinter? Und dann öffnest du eine Tür nach der anderen und plötzlich merkst du, ja, das ist alles er, aber da steht, der Herr ist mein Hirte. Das heißt, er hat sich für mich entschieden, aber eigentlich muss ich mich entscheiden, mich da fallen zu lassen, vertrauen in allen diesen Dingen, dann ist er auch mein Hirte. Versteht ihr? Und dann plötzlich öffnet sich eine ganze Welt um dich. Und plötzlich wirst du merken, wie Dinge lebendig werden in dir, wie sie plötzlich Fleisch werden, wie plötzlich die Dinge zum Leben kommen in dir. Denn solange das Wort nicht zum Leben kommt in dir, bleibt es einfach ein Wissen, das du hast. Aber Wissen wird dich nicht viel weiterbringen. Es ist ein guter Anfang. Und wenn du die Bibel nicht liest, dann lese sie wenigstens. Aber ich mache dir Mut, nimm dir Zeit und meditiere im Wort. Fange Gott zu fragen, was hast du, was willst du mir sagen diesen Morgen damit? Herr, was ist jetzt dran in meinem Leben? Herr, ich lese jetzt, ah, okay, danke Herr, dass du mich gerade was hingewiesen hast, aber das eine Wort habe ich nicht verstanden. Was bedeutet das konkret? Und dann fängst du an, die Bibel zu durchforschen. Und wenn du nicht weißt, wie du die Bibel zu durchforschen hast, oder keine, dann such dir eine Konkordanz. Wenn du keine Konkordanz? Ja. Wenn du so ein Buch nicht hast zu Hause oder so eine spezielle Bibelsoftware, die dann alles so rausspuckt, wenn du so ein Wort reingibst, hey, dann Google. Google ist nicht vom Teufel, nicht immer. Er hat auch manches Böses. Es kommt auch daran, was du reintippst, ja. Aber wenn du zum Beispiel mit Angst zu kämpfen hast in deinem Leben und du weißt nicht, wo du nachsuchen sollst, aber du merkst, hey, das ist ein Thema, das beschäftigt mich gerade. Und Gott hat seinen Finger da drauf. Kann man das so sagen auf Deutsch? Ja. Dann fängst du an zu suchen, okay, Google, da sagst du, Angst in der Bibel. Und dann klicken. Und dann wird Google sagen, schau mal, 20, 30, 40, 50 Verse. Und dann gehst du mal durch. Und da wirst du merken, es werden die einen oder anderen Versen werden dich ansprechen. Dann schreibst du sie raus. Und da siehst du den Kontext noch zu diesen Versen dazu. Hey, wie sind die Leute damit umgegangen? Was sagt Jesus dazu? Das ist jetzt nur eine Hilfe. Aber im Endeffekt geht es darum, dass Gott der Redende ist und dass du Ausschau hältst, was sagt die Bibel zu gewissen Themen, die dein Leben betreffen. Denn es geht nicht nur um das Lesen an sich, sondern es geht darum, dass du Wachstum und Stärkung erfährst in deinem Geist, dass es lebendig wird. Und ein Signal dafür, dass du stark wirst im Geist, ist, dass wenn das Wort Gottes und letztendlich deine Beziehung zu Gott, wenn sie Fleisch wird in dir und du merkst, hey, du kannst gar nicht mehr ohne. Du atmest Gott ein und aus und es belebt deine Seele und es schenkt dir Kraft. Und wenn dich bestimmte Momente in deinem Leben kommen, wo es hoch und drunter drüber geht, dann bist du nicht so, dann ja, sondern dann kommt der Wind und macht dann so, aber du kannst dann so gehen, okay, ein bisschen, ja, es schwankt, aber ich habe Stabilität in Christus. Versteht ihr das? Okay, ich überspringe mal ein paar Sachen. Wenn du merkst, dass in deinem Leben so manches nicht zum Ausdruck kommt von dem, was du liest im Wort Gottes, dann bedeutet es eigentlich, dass du nicht über das Wort Gottes reflektierst, meditierst oder darüber nachsinnst, wie es im Deutschen heißt. Ich mache euch Mut da drin. Im Psalm 1, das ist, glaube ich, zwei, drei Folien weiter. Genau da. Im Psalm 1, da heißt es wie folgt. Wie beneidenswert glücklich ist der, und dann im Vers 2, der gefallen hat an der Weisung Jahwes und der über sein Gesetz Tag und Nacht sind. Wenn du anfängst, über das Wort Gottes Tag und Nacht nachzusinnen, zu meditieren, zu reflektieren, es durchzukauen und wieder durchzukauen und wieder durchzukauen, dann ist die Konsequenz folgendes. Der ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, wird gut für ihn. In 1. im Josua 1, Vers 7, Vers 8, da heißt es, und er wird dir Erfolg geben. Und dann wirst du Erfolg haben. Gott bringt dich ans Ziel und du wirst Erfolg haben, wenn du reflektierst, wenn du nachsinnst in meinem Wort Tag und Nacht. Könnt ihr dann nachlesen. Ihr Lieben, das ist das, was Gott für dich hat. Er möchte, dass du Erfolg hast in deinem Leben, dass dein Geist so stabil ist, dass wenn die Turbulenzen deiner Seele auftauchen, dass du sagen kannst, hey Seele, halt die Klappe jetzt. Jetzt bin ich am Zuge. Du hast hier nichts zu sagen. Und diese ganzen Gefühle, die da sind, ich sammle sie jetzt, aber ich stelle sie unter der Autorität Christi. Wenn wir reinschauen in den Frucht des Heiligen Geistes, einer der Frucht ist Selbstbeherrschung. Das hat sehr viel damit zu tun, dass dein Geist stark ist und dass du deine Seele im Schach hältst, sodass du nicht von der Seele geleitet wirst, sondern vom Geist Gottes. Und der zweite Gedanke ist, bete im Geist. In Judas 1,20, da heißt es, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Wer von euch geht zum Fitnesscenter? Ah ja, du sowieso, ja. Genau. Also ein paar gehen wirklich zum Gym, Fitnesscenter? Ist das einfach oder ist es harte Arbeit? Beides, oder? Man muss schon schwitzen, oder? Wenn man was erreichen will. Genau. Du kannst zum Fitnesscenter gehen, um letztendlich deine Muskeln aufzubauen und keine Ahnung was alles, was man da so macht. Ich würde zum Abnehmen hingehen vielleicht. Aber du kannst auch ein geistliches Fitnesscenter besuchen. Wisst ihr, geistlich fit zu werden, das ist etwas, das kann keiner für dich übernehmen. Und vielleicht sagst du, ja, Andi, aber meine Frau oder mein Mann, der ist schon sehr geistlich und der dient in der Gemeinde. Und hey, aber das nützt dir doch nichts. Das kann deiner Ehe vielleicht was nützen. Ja, und es tut es, weil Gott schenkt da viel Geduld und keine. Aber wenn du stark werden willst im Geist, dann kann das keiner für dich übernehmen. Weil keiner kann für dich Bibel lesen und darin meditieren. Und keiner kann für dich beten, beziehungsweise in Sprachen beten. Das kannst nur du. Im Geist beten. Das kann keiner für dich übernehmen. Wenn du fit werden willst da drin, in deiner Beziehung zu Gott und deinen Geist fit machen möchtest, dann musst du selber an die Klimmzügen des Geistes hineingehen. Okay? Was bedeutet denn eigentlich im Geist beten? Was ist die Konsequenz da heraus? Wir lesen in diesem Bibelvers, wir lesen diesen Bibelvers, dass wir uns erbauen können dadurch. Wir werden erbaut, wenn wir in Sprachen beten, wenn wir im Geist beten. Und das ist etwas, was Gott uns geschenkt hat. Und ich finde schön, wie es im Jesaja 40, 31 heißt, das ist auch oft an der Wand, doch die, die auf den Herrn warten, oder in anderen Übersetzungen heißen, die auf den Herrn harren, also ausharren, ja, dranbleiben an ihm, gewinnen neue Kraft. Das ist die Konsequenz, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, dieses Dranbleiben vor seinem Thronsaal, auszuharren in seiner Gegenwart und nicht nur kurz, Herr, segne diesen Tag heute, aber ich muss jetzt gehen, Kaffee to go und dann zur Arbeit gehen und dann vergisst du Gott und dann kommst du abends nach Hause, war ein mieser Tag heute, aber wir sehen uns morgen. Das ist kein Leben. Wenn du wirklich Kraft empfangen möchtest, setze dich mit dem Wort Gottes im Gebet hin und fange an zu beten. Fange an, das Wort Gottes darüber zu reflektieren. Warte im Herrn und du wirst neue Kraft gewinnen. Und dann heißt es, und sie schwingen sich auf nach oben wie die Adler. Wohin schwingen sie sich? Nach oben wie? Wie ein Adler. Ich finde es ein tolles Bild. Ich liebe dieses Bild. Ich habe große Arme und manchmal mache ich so zu Hause. Und dann fühle ich mich so, okay, eine Wolke, Schicht vorüber, die zweite Wolke, Schicht vorüber. Wisst ihr warum? Wir sind geschaffen worden nach dem Ebenbild Gottes. Unser Geist wurde in diesem, da verwandelt und erneuert da drin. Wir sind eine neue Schöpfung. Und unser Zuhause ist nicht hier, wo die Probleme sind, wo das Durcheinander ist. Unser Zuhause ist in the high places, in diesen höheren, Plätzen in der Gegenwart Gottes. Das ist unser Zuhause. Könnt ihr das nachvollziehen? Aber oft laufen wir hier unten rum und sagen, Herr, danke, dass es dich gibt. Ach ja, Herr, ich weiß nicht mehr weiter. Ja. Hey, wir dürfen unsere Seele zum Ausdruck bringen, kein Problem, aber bleibe nicht danach stehen. Du solltest eigentlich da oben rumfliegen in der Gegenwart Gottes und sagen, Herr, ich lobe dich. Hey, meine Seele, ich weiß, dir geht's gerade nicht gut, aber steh jetzt auf, meine Seele, und lobe den Herrn. Ihr Lieben, das macht was mit uns. Wir waren fast zwei Wochen halt krank, inklusive Nachschäden, wollte ich schon sagen. Diese Nachzeit, wo du dann einfach erschöpft bist. Ich weiß noch, ich habe dann einen Sonntag später hier gepredigt. Und nach der Predigt, mir ist kalt, Schweiß durch den, ich war einfach blass und richtig schwummrig. Ich bin nach Hause gegangen und dann kam Montag, da dachte ich, ja, da habe ich eh frei. Aber dann kam Dienstag und Dienstagmorgen habe ich gesagt, Herr, das ist nicht gesund. Und ich habe gesagt, Andi, jetzt reiß dich zusammen, jetzt stehst du auf und jetzt gehst du rauslaufen, egal was passiert. Aber du stehst jetzt auf und du lobst jetzt den Herrn. Und ich merke, seit dem Tag ist was passiert in meinem Leben. Und dann kommen die Psalmen, die du so kennst, weißt du, plötzlich wird das real für dich. Und da möchte ich Mut machen, Leute, sprecht eurer Seele zu, es reicht jetzt, ich möchte diesen Durcheinander in meinem Leben nicht mehr haben, sondern du hast mir jetzt zu spuren, weil mein Geist gestärkt ist in Christus und ich bin berufen worden, um vor dem Thronensaal Gottes zu schweben, zu fliegen, so wie ein Adler, weil er richtet mich auf in meinem Geist, Amen. Und wie baue ich mich auf? Im 1. Korinther 14, Vers 4, da heißt es, wer in Zungen redet, er baut sich selbst. Aber wer prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Das ist ein toller Text. Und ich möchte ganz kurz mal einhaken, wir haben das letzte Woche schon gesehen. Aber der Kontext ist so ein bisschen dieser, hey, wenn ich in der Gemeinde in Zungen rede, eine halbe Stunde lang, es bringt der Gemeinde eigentlich nicht viel. Ja? Weil sie verstehen mich nicht. Für andere ist es interessant. Oh, das ist interessant, was er da redet da. Aber die verstehen es nicht. Also es erbaut sie nicht. Und auf der anderen Seite motivieren wir das in unserer Gemeinde. Warum? Wenn wir kollektiv in Zungen beten, in Sprachen beten, weil das ist eine Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Weißt du, Gott ist so einfallsreich. Er könnte irgendwas anderes geben, aber Gott hat genau das uns gegeben, dass wir erbaut werden. Und wir fördern das in unserer Gemeinde immer wieder neu, dass wir sagen, okay, dann lass uns erheben und in Sprachen beten für eine Minute lang oder zwei. Und dann tun wir das. Es geht jetzt nicht da, oh, der kann das, ich kann das nicht, sondern es geht darum, dass wir für diesen einen Moment uns neu fokussieren auf Gott und sagen, Herr, hier bin ich, leite du mich hier drin. Herr, ich möchte eine Begegnung mit dir, aber tue das, was du jetzt tun möchtest. Und dein Geist fängt an zu reden und kommuniziert mit Gott. Und du wirst da drin erbaut in dieser Zeit. Und für die, die das noch nicht können, die hören das. Und ich weiß, dass einige den Wunsch haben, sie haben es noch nicht, dass sie dann sagen können, Herr, das ist genau das, was ich möchte. Herr, durchdringe du mich mit deinem Geist, fülle du mich neu. Und Herr, gib mir diese Gabe. Ich bitte dich darum im Namen Jesu. Und deshalb tun wir das. Die Sprachenrede ist ein wichtiges Element in unserer Nachfolge zu Jesu, denn sie dient unserer eigenen Erbauung. Von daher trachtet nach dieser Gabe, sucht sie, habe Hunger danach. Es kommen immer wieder Momente und Situationen in unserem Leben, wo wir nicht weiter wissen. In der Arbeit, Familie, in der Schule, in gewissen Umständen unseres Lebens. Und da helfen die Sprachen einen weiter, indem wir in Sprachen beten können. Und Gott inspiriert uns, Gott stärkt uns und er gibt uns eine Ausrichtung, wie es weitergehen kann. Paulus sagte, betet jederzeit im Geist, im Epheser 10, 18. Und ich könnte ganz viele Bibelverse hier aufzählen. Aber ich möchte vor allen Dingen eins motivieren, dass wir tendieren sehr oft seelisch zu beten. Dass wir einfach unsere Seele zum Ausdruck bringen, Herr, gib mir dies, gib mir jenes, Herr, du siehst das, du siehst jenes, Herr, halte meinen Boss fern von mir, ich brauche heute Ruhe in meiner Arbeit. Und all diese Dinge beten wir, oder? Und wir drücken einfach unsere Seele raus, aber letztendlich ist das seelisch. Wie wäre es, wenn wir stattdessen beginnen würden zu sagen, Herr, ich bringe dir heute diesen Tag und meine Arbeit vor dir. Und dann fängst du an, in Sprachen zu beten und Gott inspiriert dich, wie es weitergeht. Und dass du einfach sagst, Herr, ich möchte nicht mehr, dass dieses Durcheinander meiner Seele meinen Tag bestimmt oder die Agenda meines Gebetes bestimmt, sondern ich möchte, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Denn dein Wort ist größer als das, was ich sage. Dein Wort hat viel mehr Einfluss und Kraft als das, was ich sagen könnte. Deine Wege sind höher als meine, deine Gedanken sind höher als meine und so weiter und so fort. Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben an diesem Tag heute. Nimm du die Agenda meines Tages und meines Gebetes in deine Hand. Was ist dran? Und du beginnst in Sprachen zu beten. Ihr Lieben, da wird sich was verändern. Da wird ein Shift geschehen in deinem Leben. Und du wirst eine neue Dimension in dieser Geistesbeziehung mit Gott erleben. Wie empfange ich den Heiligen Geist bzw. Gaben, die Gott uns gegeben hat oder das Sprachengebet? Ich kann nur eins sagen, einfach durch Hunger nach ihm. Suche ihn von ganzem Herzen. Wir werden nachher noch anbieten, dass wir Hände auflegen, all diese Dinge. Aber viel wichtiger ist, dass du mit einem hungernden Herzen zu Gott kommst. Herr, ich habe Hunger nach dir. Beschenke du mich und erfülle du mich. Was würde passieren, wenn wir als Gemeinde mehr im Wort meditieren würden und vielleicht sogar in Sprachen beten würden? So ganz persönlich für euch zu Hause, in eurem Alltag. Was würde passieren? Unser Leben würde sich komplett verändern und dadurch auch unser Gemeindeleben, auch diese geistige Dichte in unserem gemeinsamen und Miteinander. Und ich glaube, dass Gott das alles so hineingelegt hat in uns, weil Gott ein Gott ist, der verändert. Und Gott hat es nicht nur vorgesehen für ein paar Leute, sondern Gott möchte die ganze Welt erreichen mit dieser Botschaft der Hoffnung, die in Christus ist. Amen. Aber dafür müssen wir unseren Geist stärken, dass wenn die Momente kommen, die Turbulenzen da sind und die Widerstände da sind und sie werden kommen, da muss ich kein Prophet sein. Aber dann bist du stabil in ihm und sagst, okay, meine Seele ist gerade unruhig. Seele, warum bist du so unruhig? Vertraue doch dem Herrn. Er wird es gut machen. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat das in deinem Leben zugesprochen. Und wir werden das schaffen, weil für Gott nichts unmöglich ist. Amen. Ich möchte einladen, dass wir kurz unsere Augen schließen. Vielleicht stellst du dir einfach mal die Frage in deinem Inneren oder frag einfach mal deinen Geist, nein, frag einfach mal dich selber. Wo stehst du gerade in deiner Beziehung zu Gott? Wie gestaltet sich so dein Leben gerade mit Gott? Ist Gott so der Aufwacher und der Gute-Nacht-Gott in deinem Leben? Oder ist er da jemand, der dein Leben gestaltet? Wo stehst du in deiner Beziehung zu Gott? Ich könnte auch fragen, hey, wie geht es denn gerade deinem Herzen? Wie sieht es aus in deinem Inneren? Ist das Land voller Frucht und grün und blüht? Oder ist deine Seele ziemlich trocken oder gerade am Austrocknen? Und vielleicht bist du hier, vielleicht ist deine Seele gerade am Austrocknen, weil du vielleicht gewisse Enttäuschung erlebt hast. Du hast für Dinge gebetet und sie sind nicht eingetreten, so wie du es haben wolltest. Oder du hast selbst für die Gaben des Heiligen Geistes gebetet und du hast sie immer noch nicht empfangen. Zumindest nicht sichtbar. Und dann sagst du, hey, warum eigentlich das Ganze? Und plötzlich ist deine Beziehung zu Gott etwas flöten gegangen. Wo stehst du heute? Weißt du, ich glaube, dass Gott wirklich eine Erneuerung schenken möchte in diesem Morgen, in unserem Leben. Ich habe den Eindruck, dass jemand hier enttäuscht ist, weil er dies oder jenes nicht geschafft hat in seinem Leben, so wie er es sich gedacht hat. Und ich möchte einfach zusprechen, dass Gott immer an deiner Seite war. Er hat dich nicht enttäuscht. Aber er lädt dich ein, von diesem seelischen Dasein in ein geistliches Dasein hineinzukommen. und deinen Geist zu stärken. Weil in allem dem, was wir manchmal so erleben, ist nicht immer Gott schuld. Das ist manchmal unsere erste Adresse, die wir so haben. Aber Gott ist da mit seinen offenen Armen und sagt, hey, vertrau mir doch. Ich werde es gut machen in deinem Leben. Ich möchte dir noch eine andere Frage stellen. Was hat Gott in der letzten Woche in deinem Leben reingesprochen? Was sagt er zu dir in dieser Zeit? Das hat sehr viel damit zu tun, ob wir im Geiste wandeln oder nicht. Ob wir seine Stimme hören können oder nicht. Das sagt sehr viel aus, ob wir im seelischen Zustand sind oder im geistlichen Zustand. Was ist Stärke in unserem Leben? Was hat Gott in dein Leben reingesprochen? Was wird gerade lebendig in dir? Ich möchte dich einladen, für einen Moment diesen Gott zu suchen, diesen Gott des Lebens, der Kraft schenkt, sodass du auffliegen kannst wie ein Adler und in den Hemisphären des Himmels vor seinen Thron fliegen kannst, in seiner Gegenwart sein kannst und leben kannst, dein Leben gestalten kannst. Bete zu ihm und wenn du Enttäuschung erlebt hast, dann sage es ihm, Herr, ich habe das und das empfunden. Wenn du Blockaden hast in deinem Leben oder du merkst, da ist Wüste in meinem Leben, Herr, dann sag es, wie der Psalmist, Herr, meine Seele, Herr, sie dürstet nach dir. Bring es zum Ausdruck, weil Gott heute mit einer neuen Frische seines Geistes kommen möchte. Er möchte dich beschenken und dich neu beleben in diesem Morgen. Und wenn du spürst, hey, das, was ich heute gehört habe, das trifft auf mich zu, dann möchte ich einfach einladen, dass du aufstehst, deine Hände zum Himmel erhebst und tu einfach so wie ein Trichter machen, Herr, ich sehe zwar das Wasser nicht, aber mich dürstet nach dir. Fülle du mich neu, Herr. Herr, begegne du mir neu in diesem Morgen. Herr, hilf mir, die Prioritäten in meinem Leben neu zu setzen. Herr, begegne du mir, Herr, in dieser Kraft, die nur du schenken kannst. Herr, ich möchte neue Schritte mit dir gehen in dieser kommenden Woche. Herr, ich möchte lernen, Herr, was es zu bedeuten, dein Wort nachzusinnen, so dass es Kraft spendet in meinem Leben, dass es mich verändert. Herr, ich möchte lernen, mehr und mehr und im Geist zu beten, vor deinen Thron. Wenn es dich betrifft, dann steh auf und sag, Jesus, hier bin ich. Begegne du mir in diesem Morgen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr, so wie wir sind. Herr, du kennst den Zustand unserer Seelen. Du kennst den Zustand unseres Geistes, Herr, du siehst das trockene Land hier und da. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du gerade jetzt diese Menschen berührst, Herr, mit der neuen Frische deines Geistes, in Jesu Namen. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du, ja, Geist Gottes, komm und durchflute ihr Herz in Jesu Namen, Herr. Durchflute ihr Herz, Herr, dass das Land nicht mehr trocken ist, aber auch nicht nur benetzt wird, sondern dass es wirklich durchdrungen wird von der Kraft des Heiligen Geistes in einer ganz neuen Form an diesem Morgen, Herr. Ja, wir lesen das Apostelgeschichte immer wieder und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Herr, so brauchen wir das immer mehr von dir. Und unsere Seele durstet nach dir in diesem Morgen. Heiliger Geist, komm und durchströme du uns, an jeden Einzelnen von uns, mit der neuen Frische deines Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Und Herr, ich bitte dich, Herr, für die, die Enttäuschung erlebt haben, die Ketten in ihrem Leben haben, Herr, wo sie merken, es geht nicht mehr nach vorne, es geht nicht mehr nach hinten. Aber eigentlich bin ich enttäuscht, weil dies und das passiert ist in meinem Leben oder auch nicht passiert ist in meinem Leben. Herr, ich bete dich, Herr, dass du mit Heilung da hineinkommst, jetzt in Jesu Namen. Und dass du diese Schmerzen und dass diese Bitterkeit, die entstanden, die sich aufgebaut hat in ihrem Leben, Herr, dass du sie jetzt wegräumst in den Namen Jesu. Heiliger Geist, komm, wirke du, Herr, mit Heilungskraft in ihrem Leben jetzt hinein. Und erneue du sie, Herr. Erneue du sie, Herr, in Jesu Namen. Und ich möchte dich einfach motivieren, dass du das einfach aussprichst. Ich lasse jetzt los. Seele, ich lasse jetzt die Bitterkeit los. Seele, lasse jetzt diese Enttäuschung los in den Namen Jesu.
Ich lasse die Bitterkeit los.
Lass los. Und Herr, ich bitte dich, Herr, dass du das tust, was du nur tun kannst. Du siehst, was die Fragen sind. Du siehst, wie verschieden wir unterwegs sind in dieser Beziehung zu dir, in diesem Glaubensleben. Herr, begegne du in jedem Einzelnen da, wo er steht. Und hol ihn ab durch deinen Geist. Und führe du ihn, Herr, zu diesen höheren Plätzen im Himmel, zu deiner Gegenwart. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns ausrüstest, Herr, mit Kraft in unserem Alltag und mit dieser Geduld, dass wir das lernen, auszuharren deiner Gegenwart. Dass wir gewisse Prioritäten ändern in unserem Leben, sodass wir zur Ruhe kommen in unserem Herzen, in unserem Inneren, in unserer Seele, damit wir dich begegnen können und dass du zu uns sprechen kannst, dass deine Worte des Lebens in uns tief hineindringen und etwas Neues schaffen in uns. Heiliger Geist, rühre du jetzt an in Jesu Namen.